Cholesterin ist nicht die Ursache, sondern oft ein Mitspieler in einem entzündlichen, stoffwechselbedingten Prozess, die viel komplexer ist als nur ein Blutwert. Es gibt kein gutes oder schlechtes Cholesterin, sondern nur gute oder schlechte Transportbedingungen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Wenn irgendwo im Körper etwas nicht stimmt, sei es am Herzen, in den Gefäßen oder im Kopf, fällt früher oder später ein Begriff: Cholesterin. Für viele ist klar, zu viel Cholesterin, zu hohes Risiko. Aber stimmt das wirklich oder ist das nur ein stark vereinfachtes Bild? In diesem Paracelsus Lab Deep Dive räumen wir auf mit Halbweisheiten, mit alten Dogmen und mit der Idee, dass ein einzelner Blutwert die ganze Wahrheit erzählt. Wir zeigen, was Cholesterin wirklich ist, warum unser Körper es selbst herstellt und wann es zum Problem wird. Bereit für eine biochemische Entmystifizierung? Dann legen wir los. Fangen wir mit dem ersten weit verbreiteten Irrglauben an. Wenn von Cholesterin die Rede ist, sprechen viele automatisch von Blutfetten, als wäre Cholesterin einfach ein Fett wie jedes andere. Aber das ist nicht korrekt. Cholesterin ist chemisch gesehen kein Fett, sondern ein sogenanntes Sterol. Das ist ein lipophiler Alkohol, also eine fettähnliche Substanz mit einer ganz bestimmten Ringstruktur. Man könnte sagen, es ist verwandt mit Fetten, aber gehört nicht zur Familie der Triglyceride oder Fettsäuren. Cholesterin ist ein lebenswichtiger Bestandteil unseres Körpers und zwar in jeder einzelnen Zelle. Es stabilisiert die Zellmembran, es ist die Ausgangssubstanz für viele Hormone wie Testosteron, Östrogen, Cortisol. Es wird benötigt zur Bildung von Gallensäuren. Aus Cholesterin wird Coenzym Q10 gebildet und es ist die Vorstufe von Vitamin D in unserer Haut. Der größte Teil, rund 80% des Cholesterins, wird vom Körper selbst hergestellt. Hauptsächlich in der Leber, aber auch in den Nebennieren, in Darmzellen und sogar im Gehirn. Der zentrale Baustein, den ich zur Cholesterinbildung benötige, kommt aus unserem Energiestoffwechsel. Das heißt, wenn unsere Zellen aus Zucker, Fettsäuren oder Aminosäuren Energie produzieren, gibt es immer einen gemeinsamen Baustein und der nennt sich Acetyl-CoA. Aus Acetyl-CoA wird aus vielen Zwischenschritten Mevalonsäure gebildet. Ein Prozess, der über ein bestimmtes Enzym gesteuert wird. Ich erwähne das einmal, nur dass man es mal gehört hat. HMG-CoA-Reduktase. Und genau hier setzt die Medikamentengruppe Statine an, dass sie dieses Enzym hemmen und dadurch zur Cholesterinsenkung beitragen. Der restliche Teil, also von den 80%, die körpereigen produzieren wird, bleiben noch 20% übrig und die stammen typischerweise aus der Nahrung. Aber der Körper gleicht Schwankungen meistens aus. Wenn wir mehr Cholesterin essen, produziert die Leber weniger und umgekehrt. Cholesterin ist essentiell für unser Leben und Überleben. Es ist nicht entscheidend, dass Cholesterin im Blut ist, sondern wie lange, in welcher Form, mit welchem Transporter und unter welchen Bedingungen. Wenn man heute Menschen fragt, was Herzinfarkt und Schlaganfall auslöst, kommt fast reflexhaft die Antwort: zu viel Cholesterin. Doch diese Gleichung, also Cholesterin, Arterienverkalkung und Herzinfarkt, ist zu einfach. Die Frage ist, woher kommt dieser Gedanke überhaupt und stimmt er so? Daher blicken wir einmal ein bisschen zurück. Der Ursprung dieser Vorstellung liegt über 100 Jahre zurück, im Jahr 1913, als der russische Forscher Nikolai Anitschkow Kaninchen mit cholesterinreicher Nahrung fütterte. Das Ergebnis war, die Tiere entwickelten arteriosklerotische Plaques, also genau das, was wir als Gefäßverkalkung bezeichnen. Es galt lange als Beweis, Cholesterin macht Gefäße krank. Doch es gibt logischerweise einen Haken. Kaninchen sind bekanntermaßen Pflanzenfresser. Sie haben kein System, um tierisches Cholesterin in großen Mengen zu verarbeiten. Diese Tiere bekamen extrem hohe Dosen, die mit der menschlichen Ernährung eigentlich nichts zu tun haben. Diese Studie war physiologisch nicht übertragbar auf den Menschen und doch wurde diese zur Grundlage einer jahrzehntelangen Hypothese. Dann, in den 1950er Jahren, kam die nächste Welle. Die Framingham Heart Study, eine große US-Langzeitbeobachtung, stellte fest, Menschen mit erhöhtem Gesamtcholesterin hatten ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte. Doch auch hier war das Bild nicht vollständig. Es wurde nicht unterschieden, ob es nun bestimmte Transportproteine sind, also LDL oder HDL erhöht waren. Andere Risikofaktoren wie Blutzucker, Insulin, Rauchen, Entzündung wurden kaum beachtet. Vor allem bei Frauen und älteren Menschen zeigte sich, Cholesterin alleine war ein schlechter Prädikator. Dann kam die berühmte Seven Country Study. Länder mit hohem Fettkonsum, so die These, hatten mehr Herzinfarkte. Doch die Auswahl der Länder war nicht neutral. Länder wie Frankreich und Deutschland mit hohem Fettkonsum, aber weniger Herzinfarkten wurden einfach nicht einbezogen. Das führte zum sogenannten Diet Heart Hypothesis Dogma. Und das lautet wie folgt: Gesättigte Fette erhöhen Cholesterin. Cholesterin macht Herzinfarkt, also Fett vermeiden. Und dieses Dogma hielt sich über 40 Jahre und war Basis für die Low-Fat-Empfehlungen der 80er bis in die 2000er Jahre. Aber was dabei oft vergessen wurde, und da können wir noch weiter zurückgehen, 1856. Bereits damals fand der Pathologe Rudolf Virchow, einer der Väter der modernen Pathologie, Atherosklerose. Und er beschrieb es als chronisch entzündlichen Prozess, lange bevor überhaupt Cholesterin entdeckt wurde. Er sah an den Gefäßen keine Verfettung, sondern zelluläre Immunreaktionen, die auf Reizungen und Mikroverletzungen reagierten. Und genau hier kommt die moderne Sichtweise ins Spiel. Cholesterin ist nicht die Ursache, sondern oft ein Mitspieler in einem entzündlichen, stoffwechselbedingten Prozess, die viel komplexer ist als nur ein Blutwert. Cholesterin ist ein notwendiger Faktor, ja, aber nicht der alleinige Auslöser. Jetzt haben wir besprochen, wie sich der Gedanke entwickelt hat, Cholesterin sei der Hauptverursacher von Arterienverkalkung, von Atherosklerose. Mit Wurzeln in Tierexperimenten, selektiven Studien und daraus dann simplen kausalen Zusammenhängen. Aber heute wissen wir, es ist nicht das Cholesterin allein, sondern sein Transport, wie das Cholesterin verpackt ist und die Kontextsituation, der darüber entscheidet, ob es nun Gesundheit oder zum Risiko wird. Und genau hier kommt der nächste große Irrglaube ins Spiel. Wenn Menschen nämlich von gutem und schlechtem Cholesterin sprechen, dann meinen sie eigentlich HDL und LDL. HDL, High Density Lipoprotein, ist das sogenannte gute Cholesterin und LDL, Low Density Lipoprotein, das schlechte Cholesterin. Doch dieser Sprachgebrauch führt in die Irre, denn weder HDL noch LDL sind Cholesterin, sie transportieren es nur. Cholesterin ist nicht wasserlöslich, also kann es nicht frei in der Blutbahn schwimmen. Deshalb verpackt der Organismus es in sogenannte Lipoproteine. Diese sind Transportpartikel, die neben Cholesterin aber auch andere Fette beinhalten, wie Triglyceride oder fettlösliche Vitamine oder andere Fettstrukturen, andere Lipide. Die Hülle dieser Partikel besteht aus sogenannten Phospholipiden und Proteinen, also Eiweißen. Und genau diese Proteine entscheiden, was das Partikel tut oder wohin es gehen soll. Schauen wir uns aber einmal gesamt diese Transporter für Cholesterin und fettige Strukturen in der Blutbahn genauer an. Und gehen wir auf die 20% ein, die wir über die Nahrung quasi aufnehmen können. Es gibt eine Transportstruktur, die aus dem Darm stammt. Chylomikronen werden sie genannt. Und diese transportieren Nahrungsfette, aber auch Cholesterin aus der Nahrung, vom Darm über das Lymphsystem erst in die Blutbahn und dann zur Leber. Sind relativ große Partikel, haben viele Triglyceride, also Neutralfette darin enthalten. Und geben diese dann letztendlich an die Leber ab, werden aufgenommen. Und auch diese Chylomikronen können arteriogen, also schädigend für die Gefäßwände werden, wenn sie sehr stark erhöht sind. Nur, dass man das einmal gehört hat. Und bevor wir jetzt über das gute und schlechte Cholesterin sprechen, lasst uns versuchen, genauer drauf zu schauen, wie werden sie gebildet, wie entsteht das Ganze überhaupt. Und deshalb müssen wir, bevor wir auf LDL und HDL schauen, erstmal auf VLDL schauen. Und das V steht für Very, Very Low Density Lipoprotein, die Abkürzung VLDL. Und dieser Transportpartikel wird in der Leber produziert. Das heißt, wenn die Leber viele Fettsäuren selbst produziert, ernährungsbedingt oder eben auch körpereigenes Cholesterin produziert, also die 80%, die wir eigentlich haben, dann wird es verpackt in VLDL. VLDL enthält viel Triglyceride und etwas Cholesterin. Und die Aufgabe ist es, der Transport von Energie in Fettform, also eigentlich der Triglyceride und auch Cholesterin, zu den Körperzellen hin. Wir haben schon gehört, Cholesterin selbst ist auch ein Baustoff für Hormone, für Zellmembranen, also benötigt der Körper Cholesterin. So, VLDL verliert auf dem Weg dann Stück für Stück immer ein paar Triglyceride. Und die Struktur, also diese very low density, diese sehr niedrige Dichte, wird zu einer intermediären Dichte, das nennt sich dann IDL, und daraus wird am Ende LDL, Low Density Lipoprotein. Das Low Density Lipoprotein, das LDL, das, was dann häufig als schlechtes Lipoprotein oder als schlechtes Cholesterin bezeichnet wird, enthält jetzt deutlich weniger, fast keine Triglyceride mehr, aber deutlich mehr jetzt logischerweise Cholesterin. Und dieses, und das ist eine schöne Eselsbrücke, die man sich merken kann, LDL, L liefert Cholesterin aus der Leber kommt, weil da stammt es ja ursprünglich her, an die Zellen, um dann Zellmembranen zu bauen, Hormone zu bilden, Gallensäuren zu produzieren und was auch immer. Es bindet dafür an einen sogenannten LDL-Rezeptor an jeder Zelle, dann kann es aufgenommen werden. Und jetzt können wir uns Folgendes vorstellen, wenn zu viel LDL in der Blutbahn ist oder zu wenig Rezeptoren vorhanden sind, bleibt das LDL zu lange in der Blutbahn. Und dann kann es passieren, dass es oxidiert und es kann passieren, dass es in Gefäßwände eindringt und das Ganze mit einem entzündlichen Prozess könnte dann zur Bildung von Plaques führen. Das ist der Hintergedanke, warum man sagt, LDL ist das schlechte Cholesterin, weil es diesen Prozess mit aufnehmen kann. Aber wir müssen berücksichtigen, ohne LDL würde kein Cholesterin an Zellen geliefert werden. Jetzt gucken wir uns die andere Struktur an, HDL. High Density Lipoprotein, eine hohe Dichte. So, HDL hat die Aufgabe, es, hier wieder die Öselsbrücke, H, es holt Cholesterin aus dem Körper zurück. Also HDL sammelt überschüssiges Cholesterin aus den Zellen und den Gefäßen ein und bringt es zurück zur Leber, zur Ausscheidung, zur Produktion von Galle. Und dieser Rücktransport, man spricht hier von einem Reverse Cholesterol Transport, dieses Zurückführen ist notwendig. Es holt es zurück und dieses HDL wird quasi gutes Cholesterin genannt. Es entsteht nicht einfach irgendwo im Körper als fertige Kugel. Es wird in der Leber und dem Darm in einer Form eines kleinen Eiweißpartikels gebildet. Und das ist auch ein Begriff, den man heutzutage immer mal wieder hört. Dieses Eiweißpartikel nennt sich ApoA1. Und dieses ApoA1 wandert durch das Blut, nimmt unterwegs Cholesterin aus den Zellen auf, baut sich dabei Stück für Stück auf und bringt es schließlich zurück zur Leber. HDL ist also nicht nur ein Transporter, sondern etwas wie ein, ja, man könnte sagen, mobile Recycling Service für Cholesterin. Und dabei ist HDL zusätzlich unter bestimmten Bedingungen antientzündlich, antioxidativ und gleichzeitig protektiv, also schützend für Gefäßwände. Aber wichtig zu verstehen, nicht der HDL-Wert alleine zählt jetzt, sondern wie funktional das HDL also arbeiten kann. HDL, wie gerade schon beschrieben, ist wie so ein Müllabfuhrsystem für überschüssiges Cholesterin. Aber nur, weil viele Müllautos unterwegs sind, heißt es ja noch lange nicht, dass die auch wirklich gut ihren Job machen. Und entscheidend ist nicht, wie viel HDL-Partikel da sind, sondern ob sie aktiv arbeiten, Cholesterin aufnehmen können, oxidative Substanzen neutralisieren können und vielleicht dann auch Entzündungen bremsen können. Es gibt bei den schlechten Cholesterin noch eine Struktur, auch ein Thema, was im Moment mehr und mehr besprochen wird. Und das ist ein ganz spezifischer LDL-Partikel und der nennt sich Lipoprotein A. Man nennt ihn auch der stille Risikofaktor. Und Lipoprotein A ist ein besonderer LDL-Partikel mit einem, man könnte sagen, so einem bestimmten Anhängsel dran. Und auch hier wieder einer bestimmten Struktur, hier sprechen wir von ApoA. Und dieser als Anhängsel ist in der Struktur ähnlich wie ein Gerinnungsfaktor in unserer Blutbahn. Also es sorgt dafür, dass Blut vielleicht eher gerinnen könnte. Das heißt, es ist nicht nur schädlich für Gefäße, dieses Lipoprotein A, sondern es sorgt auch noch dafür, dass das Blut eher verklumpen würde. Also Lipoprotein A fördert die Plaquebildung und hemmt das Auflösen von akkreierten Thrombozyten, also es sorgt eher noch für Bildung von Blutklümpchen und dementsprechend ein weiterer Risikofaktor. Warum erwähnen wir das? Weil wir mittlerweile in der Datenlage wissen, dass ein erhöhter Lipoprotein-A-Wert typischerweise genetisch bedingt ist. Er ist schlecht beeinflussbar durch den Lebensstil und ist einer der wichtigsten unabhängigen Risikofaktoren. Den Lipoprotein-A-Wert kann man in der Blutbahn einmal bestimmen und man kann schauen, wo liegt der? Also habe ich genau diese Partikel, die tendenziell noch mehr gefäßschädigend sind, die tendenziell noch mehr für Thromben bilden können. Dann gehört das mit dazu, zu einem selbst als genetischer Faktor, was aber nicht bedeutet, dass man sonst nichts mehr machen kann. Dazu gleich nochmal etwas mehr. Und neben Lipoprotein A, also zusammengefasst einer bestimmten LDL-Form, der genetisch bedingt ist und genetisch vielleicht erhöht ist und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung beziehungsweise erstmal Atherosklerose bedingt ist, gibt es noch ein anderes spannendes Eiweiß in dem Kontext. Und dieses Eiweiß nennt sich ApoB. Und das ApoB finden wir auf bestimmten Transportproteinen. Und zwar, hier könnte man jetzt, bleiben wir in der Begrifflichkeit, den schlechten Transportern. Ja, wir wissen, dass LDL das Schlechte genannt wird, weil es das Potenzial hat zu oxidieren und dann in die Gefäßwände reinzugehen. Und in der Kette, wie ich schon erklärt habe, gibt es vorher noch das IDL und das VLDL. Also bei allen dreien würde ich das finden, ist ja der gleiche Ursprungsort und logischerweise auch bei dem Lipoprotein A. Ein Lipoprotein A ist gleich ein Partikel. Und die ApoB-Menge kann ich testen im Blut und ist damit ein direktes Maß dafür, über die Anzahl der atherogenen, also gefäßschädigenden Partikel. Mehr Partikel, höheres Risiko. Und mittlerweile testet man eher diesen Wert, ApoB, um eine Aussage über ein Herz-Kreislauf-Risiko im gesamten Cholesterinstoffwechsel zu finden. Cholesterin wird nicht frei durchs Blut transportiert, sondern es wird verpackt in winzige Partikel, die je nach Zusammensetzung unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Wir hatten es gesagt, LDL liefert Cholesterin in die Zellen, HDL bringt es wieder zurück zur Leber. Das Lipoprotein A ist ein Risikofaktor, der beides kann. Einmal den Transport, aber eben auch die Thrombosegefahr nochmal mit erhöht. Entscheidend ist die Anzahl von ApoB und logischerweise auch die Funktionalität von HDL. Die grundsätzliche Verweildauer der Lipoproteine in der Blutbahn, die oxidative Belastung und der Entzündungsstatus. Es gibt kein gutes oder schlechtes Cholesterin, sondern nur gute oder schlechte Transportbedingungen. Cholesterin wird in Form von LDL zu den Zellen transportiert. HDL holt es wieder zurück. Und eigentlich ist es ein perfekt reguliertes System. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. LDL ist nicht per se gefährlich. Erst wenn bestimmte Bedingungen dazukommen, wird es quasi pathogen, sprich gefäßschädigend. Und hier gibt es zwei Prozesse, die im Zentrum stehen. Das eine ist der oxidative Stress und das andere sind chronische Entzündungen. Unter normalen Bedingungen zirkuliert LDL, es liefert ja Cholesterin, relativ kurz in der Blutbahn, wird dann von den Zellen aufgenommen und verarbeitet. Wenn aber plötzlich die LDL-Partikelmenge ansteigt, also zu viel LDL vorhanden ist, sie zu lange in der Blutbahn bleiben, also vielleicht von den Zellen nicht aufgenommen werden können und in der Blutbahn zu wenige Antioxidantien vorhanden sind. Man muss dazu sagen, dass auch in LDL, hatte ich anfangs eben erwähnt, auch fettlösliche Vitamine enthalten sind, wie Vitamin E, also antioxidative Substanzen. Wenn diese vermindert sind und hinzu noch viele freie Radikale im System kommen, dann besteht ein hohes Potenzial, dass das LDL ebenfalls oxidiert. Freie Radikale, Entzündungssituation, zu wenig Antioxidantien und LDL fängt an zu oxidieren, weil es auch noch länger irgendwie mit unterwegs ist. Das bedeutet, die Hülle des LDLs, vor allen Dingen die ungesättigten Fettsäuren und das Protein ApoB, das hatten wir als Risikofaktor identifiziert, reagieren mit den freien Radikalen und dabei wird die Struktur dieses Lipoproteins chemisch verändert. Und dieses oxidierte LDL, man nennt es auch Ox-LDL, wird jetzt nicht mehr von LDL-Rezeptoren erkannt und dann kann es auch nicht mehr aufgenommen werden. Wer sich aber sehr darüber freut, ist das Immunsystem und bestimmte Immunzellen, nämlich sogenannte Makrophagen, in der Blutbahn nennt man sie auch Monozyten, und die nehmen dieses oxidierte LDL auf und durch diesen Aufnahmeprozess entsteht quasi eine Entzündungskaskade. Die Makrophagen fressen das oxidierte LDL, sie werden zu sogenannten Schaumzellen. Und jetzt bildet sich an der Gefäßwand sogenannte Fettstreifenläsionen und diese können dann zum Plaque werden, wo sich ebenfalls Calcium, andere Immunzellen ablagern, aber eben auch abgestorbenes Gewebe. Oxidiertes LDL alleine reicht jetzt auch nicht aus. Es braucht ein entzündliches Milieu. Und wir haben in einer Folge schon über chronische Entzündung gesprochen und so ein paar Risikofaktoren dafür identifiziert. Ein Faktor, der auf jeden Fall mit dazugehört, ist die Veränderung im Zucker-Insulin-Stoffwechsel. Also erhöhte Blutzuckerwerte werden auch zu mehr freien Radikalen, zu mehr oxidativem Stress führen. Ein weiterer Faktor, auch bei chronischen Entzündungen, ist eine erhöhte Menge an viszeralem Fett, an Bauchfett. Wir haben dazu gesprochen, dass diese Fettzellen im Bauchbereich, im viszeralen Bereich, an den inneren Organen mehr entzündliche Botenstoffe produzieren. Das heißt, das gesamte System, der gesamte Organismus kommt in eine chronisch entzündliche Situation. Hinzu kommt die Ebene des Darms, ein gestörtes Darmmilieu, sprich eine Überwucherung von Bakterien, die sogenannte Lipopolysaccharide, also Toxine produzieren können, die in die Blutbahn gelangen können, oder eine gestörte Darmbarriere, sorgen ebenfalls für die Aktivierung des Immunsystems. Und dann kommen Lebensstilfaktoren hinzu, wie beispielsweise Bewegungsmangel, hohe Stressbelastung, Schlafmangel. Und das sorgt ebenfalls dafür, nicht nur, dass das Immunsystem aktiv wird, sondern in eine Art Schieflage gerät. Wir sprechen auch von so einem Immunshift. Und bei dauerhaften, andauerndem Stress reagieren die Zellen auch nicht mehr so gut auf Cortisol. Man spricht dann von einer Cortisolresistenz. Und diese Kombination gepaart mit dem oxidierten LDL, also hier habe ich das entzündliche Milieu, was mit dazugehört, wird dann auch zur Atherosklerose führen. Ihr seht, das LDL ist ein Baustein in einer ganz großen Kette, aber es ist nicht für sich alleine, sondern ein funktioneller Parameter. Die chronische Entzündung hält das System also ständig in Alarmbereitschaft und verstärkt dann quasi aber auch nochmal die LDL-Oxidation, Plaquebildung, eine gestörte Gerinnung. Und dann kommt es zu Gefäßschädigungen. Und hier treten wir dann ein in die Pathophysiologie, in die Gefäßwandveränderung, Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und vieles mehr. Wichtig zu verstehen, hier sollten wir eigentlich ansetzen bei Diagnosen und auch verschiedenen Therapieansätzen. LDL ist notwendig, aber nicht ausreichend, um Atherosklerose auszulösen, denn es braucht oxidativen Stress, sonst würde das LDL einfach stabil bleiben. Es braucht chronische Entzündung, da es eine Immunreaktion benötigt. Und ohne Innenhautschädigung der Gefäßwände bleibt die Gefäßwand auch dicht. Wir können uns vorstellen, dass LDL wie das Holz ist für ein Feuer. Es ist brennbar, ja, aber das Holz allein brennt nicht. Was es braucht, ist ein Funke. Das ist im Regelfall oxidativer Stress. Es braucht einen Brandbeschleuniger, das ist die Entzündung. Und es braucht Zeit, zum Beispiel durch Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und chronische Überlastung. Erst wenn alles zusammenkommt, beginnt das Feuer wirklich zu brennen. Und das kann zu Gefäßverkalkung, zur Atherosklerose führen, zu Plaques und zum Infarkt. Jetzt, wo wir verstanden haben, unter welchen Bedingungen Cholesterin zum Risiko wird, ist die nächste logische Frage, was beeinflusst überhaupt die Höhe und Qualität unserer Cholesterinwerte und welche Faktoren bestimmen, ob der Cholesterinstoffwechsel funktioniert oder entgleist. Fangen wir hier mit Ernährung an. Lange Zeit galt, kommend aus der Datenlage aus den 50er und 60er Jahren, Fett macht Fett. Besonders gesättigte Fettsäuren wurden verantwortlich gemacht für steigendes LDL-Cholesterin. Und das ist auch teilweise korrekt, aber nicht die ganze Wahrheit. Es ist wie folgt. Gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel aus Butter oder rotem Fleisch oder Käse, erhöht die Aktivität dieses Enzyms, was ich eben am Anfang genannt hat, HMG-CoA-Reduktase, was ich brauche, um Cholesterin zu bilden. Letztlich sorgen gesättigte Fettsäuren dafür, dass der Körper mehr Cholesterin produziert. Jetzt gibt es noch einen spannenden Mechanismus. Gesättigte Fettsäuren verringern die LDL-Rezeptordichte an den Zellen. Das heißt, das LDL wird nicht gut in den Zellen aufgenommen. Es verweilt länger in der Blutbahn. Wenn ich das messe, sehe ich erhöhte LDL-Werte. Und es fördert häufig die ApoB-reiche LDL-Partikeldichte. Eine andere Fettsäurengruppe, die sogenannten Transfettsäure, typischerweise industriell gehärtete Fette, sind massiv atherogen. Sie erhöhen das LDL, sie senken das HDL und sie wirken proinflammatorisch. Sie können wirklich direkt das Immunsystem aktivieren und diese sollten im besten Falle auch komplett gemieden werden. Ernährungsseitig gibt es aber noch einen anderen spannenden Faktor und das sind Zucker- und Fructoseüberschuss. Wenn wir mehr Zucker konsumieren, der Blutzuckerspiegel ansteigt und der chronisch auch erhöht ist, haben wir nicht nur die Bildung von freien Radikalen, wie eben schon erwähnt, sondern noch einen anderen Prozess. Wir wissen, dass wenn der Blutzuckerwert ansteigt, Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin ist der Signalgeber für die Leber, der sagt, hey, produziere mal neue Triglyceride, neue Neutralfette. Dann versucht die Leber quasi, weil sie das Signal bekommen hat, hier ist genügend Energie vorhanden, mehr Speicher aufzubauen, mehr Triglyceride aufzubauen. Und was hatten wir eben nochmal gesagt? Mehr Triglyceride, dann brauchen wir die Triglyceride in einer Verpackung, weil sie müssen transportiert werden. Also werden sie in VLDL verpackt, Very Low Density Lipoprotein. Und wie wir wissen, jetzt wissen, aus VLDL wird irgendwann LDL. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir eine Verschiebung haben zum Anstieg von LDL. Also es geht nicht nur um Fette, sondern auch um Zucker und es geht am Ende um eine ausgewogene Ernährung. Andere Faktoren in der Ernährung spielen auch eine Rolle. Ballaststoffe, Faserstoffe, Omega-3-Fettsäuren und logischerweise auch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel aus Olivenöl und Beeren. Diese können den LDL-Wert senken, können die Funktionsweise des HDLs positiv mit beeinflussen und wirken antioxidativ und entzündungshemmend, also eher wieder systemisch im Einsatz. Aber die Ballaststoffe, die ich über die Nahrung aufnehme, können dafür sorgen, dass mehr Cholesterin gebunden wird, beispielsweise Gallensäure gebunden wird und eher über den Darm dann im Enddarm ausgeschieden wird. Das heißt, es wird weniger rückresorbiert, ergo haben wir weniger Cholesterin im System. Es gibt noch weitere Faktoren, die die Cholesterinwerte mit beeinflussen können. Dazu zählen unter anderem auch hormonelle Faktoren. Cholesterin ist Vorstufe vieler Hormone. Deshalb beeinflussen auch hormonelle Systeme den Cholesterinhaushalt. Ein Thema beispielsweise die Schilddrüsenunterfunktion. Wenn die Schilddrüse in einer Unterfunktion ist, habe ich weniger freies Schilddrüsenhormon. Und wir wissen, die Schilddrüse ist der Organisator des Stoffwechsels in Ruhe, ist eine Art Transkriptionsfaktor, also er sagt den Zellen und dem Zellkern, spiel mir bitte folgende Gene ab, damit diese Eiweiße gebildet werden. Das heißt, wenn ich zu wenig des Schilddrüsenhormons habe, werden auch weniger LDL-Rezeptoren gebildet. Ergo, weniger LDL-Rezeptoren heißt weniger LDL-Aufnahme in die Zellen. Es steht den Zellen also weniger Cholesterin zur Verfügung und wir sehen im Blutbild erhöhte LDL-Werte. Ein anderes wichtiges Hormon, das den Cholesterinhaushalt beeinflusst, sind Östrogene. So, Östrogen verbessert die LDL-Clearance, also die Aufnahmewege, und erhöht HDL. Und wenn ich einen Mangel an Östrogenen habe, beispielsweise im Rahmen der Menopause, habe ich mehr LDL und weniger Schutzfunktion durch das HDL. Und auch Stresshormone oder ein Überschuss an Cortisol beeinflussen den Cholesterinhaushalt. Es führt zu mehr Insulinresistenz, zu mehr Fettsäuren, zu mehr VLDL, aus dem dann später LDL wird. Und erhöhte LDL- und Triglyceridwerte verschieben das gesamte Lipidprofil in eine Richtung für ein höheres Risiko. Bewegung spielt auch eine entscheidende Rolle, um gezielt zu schützen. Regelmäßige Bewegung, besonders aerobes Training und Krafttraining, verändern den Lipidstoffwechsel. Sie erhöhen HDL, High-Density-Lipoprotein, sie senken Triglyceride, sie verbessern die LDL-Rezeptoraktivität, also kann wieder mehr LDL aufgenommen werden, und sie senkt systemisch Entzündung und oxidativen Stress. Also Bewegung sollte immer ein wichtiger begleitender Faktor sein. Es geht also nicht um exzessives Training, sondern kontinuierliche, moderate Reize, die sich hier positiv auf alle Lipidparameter mit auswirken können. Und nicht zuletzt in der Beeinflussung haben wir noch genetische Faktoren, wenn der Körper einfach etwas anders arbeitet. Bei etwa einem von 250 Menschen liegt eine familiäre Hypercholesterinämie vor. Und hier gibt es verschiedene Mutationswege oder Gründe dafür. Unter anderem natürlich am LDL-Rezeptor, so dass quasi LDL nicht gut aufgenommen werden kann oder mehr ApoB produziert wird oder Lipoprotein A mehr produziert wird oder die Enzymaktivität, die die körpereigene Synthese von Cholesterin mit beeinflusst. Genetik bestimmt den Grundwert, aber dennoch der Lebensstil moduliert das Risiko. Und wenn wir über Risiko sprechen, noch einmal zusammengefasst aus den Datenlagen, Meta-Analysen, was sind wirklich Risikofaktoren, die auch kausal mit Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit in Verbindung gebracht werden können? Zum einen, wenn wir über Cholesterin sprechen, dann über LDL-Partikel und zwar genau über das ApoB. Das ist ein kausaler Zusammenhang. Erhöhte Werte sorgen für ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose oder werden dazu führen. Und es ist eine klare kausale Verbindung. Lipoprotein A gehört genauso mit dazu, also ganz spezifische LDL-Partikel, die nochmal mehr die Gefäßwände schädigen können. Kausal ist auch ein erhöhter Bluthochdruck, Rauchen, Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes und, wie eben schon erwähnt, chronische Entzündung. Und dann gibt es assoziierte Risikofaktoren, begleitende Risikofaktoren, Bewegungsmangel, eine ungesunde Ernährung, also das, was früher als der Hauptfaktor bezeichnet worden ist, ist weniger Fett, weil dann steigt Cholesterin nicht an, oder keine tierischen Lebensmittel. Aber Faktoren wie Transfettsäure, Zuckerüberschuss, ein Missverhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, sehr hohe Cholesterinaufnahmemengen sind sicherlich ein begleitender Faktor, aber nicht alleinig die Ursache dafür, dass Cholesterinwerte ansteigen. Aber auch eine Dyslipidämie, also veränderte Triglyceride, hohe Triglyceridwerte, niedriges HDL, erhöhtes LDL, das sind assoziierte Risikofaktoren, die wir aber nicht kausal damit in Verbindung bringen, sondern eher über den gesamten Mechanismus im Stoffwechsel. Übergewicht und viszerales Fett, Schlafmangel, chronischer Stress, erhöhtes Homozystein, Vitamin D3-Mangel und der oxidative Stress. Hier sind wir bei den assoziierten Risikofaktoren. Noch ein kurzer Abschnitt zum Thema, was kann ich eigentlich untersuchen und was wird eigentlich untersucht? In vielen Routinelabors wird grundsätzlich erstmal nach dem Gesamtcholesterinwert geschaut. Und nur, dass ihr versteht, was Gesamtcholesterinwert bedeutet, den findet man mal immer. Das heißt, ich habe hier alles an Cholesterin und alle Proteinstrukturen, HDL, LDL, VLDL, alles gesamt zusammengenommen in freier Cholesterinform und in verästeterter Form. Und dann habe ich die Separierung eigentlich Richtung LDL und HDL. Aber wir sollten immer auch die Triglyceride logischerweise mit einbeziehen, also die Neutralfette, die von der Leber gebildet werden. Und hier bleibt jetzt relativ klar im Verständnis, wenn das nur indirekte oder assoziierte Risikofaktoren sind, dann braucht es vielleicht noch ein paar andere Dinge, die man sich anschauen sollte. Und ApoB, wie jetzt mehrfach schon erwähnt, der quasi die direkte Anzahl atherogener Partikel misst, ist ein deutlich besserer Risikoparameter als LDL. Das Lipoprotein A, das kann man einmal messen. Es ist ein genetisch determinierter Risikofaktor, der nicht über die Ernährung beeinflussbar ist. Aber er ist extrem relevant, wenn es um ein kardiovaskuläres Risiko geht. Es ist gut, es zu wissen. Umso wichtiger, andere Risiken zu minimieren oder seine Ernährung, sein Bewegungsverhalten, sein Stresslevel, sein Schlafverhalten positiv mit zu beeinflussen. Wir sollten uns immer auch Entzündungsparameter mit anschauen, wie das hochsensitive CRP beispielsweise und das haben wir jetzt ja schon relativ klar gesagt, das LDL, das Holz, ob es denn dann wirklich auch zum Brennen gekommen ist, also oxidiertes LDL. Wir wollen uns anschauen, wie viel des LDLs ist oxidiert. Dann können wir eine viel bessere Einschätzung über das Lipid-Risikoprofil geben, ob Atherosklerose entsteht oder inwieweit man das mit beeinflussen muss und an welchem Punkt es logisch ist, jetzt einzusteigen, medikamentös, aber eben auch insbesondere auf Lebensstilebene. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn wir auf Cholesterinwerte schauen, dass veränderte Cholesterinwerte noch nicht per se heißen, also Gesamtcholesterin, HDL und LDL, dass es hier zu Atherosklerose kommen muss. Auch bei normalen LDL-Werten kann sich Atherosklerose entwickeln. Das ist die eine Richtung, wenn beispielsweise Entzündung, Insulinresistenz oder oxidativer Stress dominieren. Und wir sehen, bis zu 50% von Infarktpatienten haben keinen pathologisch erhöhten LDL-Wert. LDL ist nur ein Teil der Gleichung. Das müssen wir hier an der Stelle ganz genau verstehen. Veränderte Werte müssen immer berücksichtigt werden, ob Entzündung, Insulinresistenz oder oxidativer Stress mit besteht, um einzuordnen, wo setze ich jetzt am besten mit an. So, und das führt uns dazu, zu verstehen, dass Cholesterin ein sehr komplexes Netzwerk ist und nicht nur ein einzelner Wert und von verschiedenen Faktoren, von Kontextfaktoren mit abhängig ist und, liebe Leute, auch definitiv beeinflussbar ist. Für unsere Lösungsstrategie, was wirklich hilft, haben wir eben schon so ein paar Punkte mit angesprochen. Ernährungsseitig können wir uns das mit betrachten. Aber nochmal, auch wenn es Zusammenhänge zu gesättigten Fettsäuren gibt, definitiv, geht es eher darum, dass wir gesättigte Fettsäuren in einem moderaten Verhältnis logischerweise in unsere Ernährung mit einbauen können. Es muss nicht komplett gemieden werden oder fettarm gegessen werden. Aber die Reduktion von gesättigten Fettsäuren und vor allen Dingen Transfettsäuren, also industriell gehärteten Fetten, die das Immunsystem direkt triggern können, das gehört auf jeden Fall mit in eine Ernährungskomponente mit dazu. Das Thema Zucker und in dem Fall auch Zuckerreduktion, weil es sorgt dafür, dass weniger Insulin ausgeschüttet wird, weniger Triglyceride in der Leber produziert werden, weniger Transporter für diese Triglyceride und das Cholesterin gebildet werden, also weniger VLDL und dementsprechend eine Verbesserung des LDL-HDL-Levels. Omega-3-Fettsäuren sollten ebenfalls Teil der Ernährung sein. Sie beeinflussen die Triglyceridmenge in ihrer Höhe und sie haben eine antiinflammatorische Funktion. Mehr Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, Gemüse oder pflanzliche Proteine helfen uns nicht nur, uns mit Nährstoffen zu versorgen, sondern binden im Darm auch Gallensäuren. Dementsprechend habe ich eine höhere Cholesterinausschüttung und einen positiven Einflussfaktor auf mein Lipidprofil. Und wie eben schon erwähnt, Polyphenole aus Beeren, Olivenöl oder auch Grüntee, sie haben antioxidative Eigenschaften und schützen die Innenwand der Gefäße. Für die Bewegung und die Regeneration ist wichtig, im besten Falle 3 bis 5 Mal moderate Ausdauereinheiten. Das können strammes Marschieren sein, das kann Radfahren sein, das kann auch Laufen sein. Nicht in der maximalen Belastung, sondern so, dass man noch gut durch die Nase atmen kann. Wir sprechen hier typischerweise vom Zone 2 Training. 2-mal pro Woche Krafttraining verbessert die Insulinsensitivität und die Entzündungsregulation. Bewegung reduziert auch assoziiertes Lipoprotein A. Und deswegen ist es gerade für die Menschen, die einen erhöhten Lipoprotein-A-Wert haben, so wichtig, Bewegung mit einzubauen, weil es eben dadurch durch die Bewegung positive Effekte auf die Gefäßwände geben kann. Und nicht zuletzt das Thema Schlaf und Stressmanagement, das senkt das Cortisol-Level, es senkt den oxidativen Stress und es fördert die Lipolyse und dementsprechend Abbau und Beeinflussung des Lipidstoffwechselprofils. Verschiedene Mikronährstoffe können ebenfalls unterstützend sein. Bei hoher oxidativer Last helfen uns Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E, die man natürlich auch aus der Nahrung mit aufnehmen kann, gegebenenfalls aber auch höher dosieren kann. Vitamin D3 spielt eine entscheidende Rolle bei Gefäßschutz und der Immunmodulation. Auch Coenzym Q10 kann eine sinnvolle Ergänzung sein, gerade dann, wenn bestimmte Medikamente wie Statine eingenommen werden, weil dadurch auch weniger Cholesterin produziert wird. Und Coenzym Q10 ist nicht nur für die Energieproduktion wichtig, sondern wirkt auch antioxidativ. Mikronährstoffe wie Magnesium, Zink, Selen und B-Vitamine sind wichtig für die Enzymfunktion und die Methylierung von Genen und dementsprechend das Abspielen von Genen, dass auch die Transporter ausreichend gut produziert werden können. Und auch der Einsatz von Medikamenten kann unter bestimmten Bedingungen durchaus sinnvoll sein. Deshalb wichtig hier mit dem Arzt, der Ärztin des eigenen Vertrauens, das auch zu besprechen, wie sinnvoll sind Statine oder bestimmte Transporter-Inhibitoren, dass weniger aufgenommen wird. Sie haben ihren Nutzen in bestimmten Situationen, aber sie sollten genau abgewogen sein und die Lebensstilinterventionen sollten niemals außer Acht gelassen werden. Und man darf nicht vergessen, die Medikamente wirken an einem bestimmten Mechanismus. Sie wirken besonders gut bei Hochrisikogruppen und sie senken die Werte, aber sie lösen nicht die Ursache. Sie ersetzen keinen gesunden Lebensstil und es gibt auch hier mit niedrigen LDL-Werten Infarkte, weil die Themen Entzündung und Dysfunktion auch insgesamt im Stoffwechsel nicht ausreichend behandelt werden. Also diese Punkte gehören so oder so mit dazu, nicht nur festhalten an einzelnen Werten. Und der letzte Punkt, der geht manchmal ein bisschen unter, für mich aber auch ein wichtiger Aspekt, zu wenig Cholesterin ist auch problematisch. Wie besprochen am Anfang, Cholesterin ist Bestandteil aller Zellmembranen, Vorstufen von Steroidhormonen, also Sexualhormone, Stresshormone und Grundlage für die Bildung von Gallensäuren, für Vitamin D. Also auch, hat das auch einen Einfluss auf unsere Verdauung und eben die Produktion körpereigenen Vitamin Ds. Zu niedrige Werte und zu niedrig beginnen wir bei unter 160, 150 Milligramm pro Deziliter Gesamtcholesterin, aber auch sehr niedrige LDL-Werte können durchaus Einfluss nehmen auf kognitive Funktionen. Die können dadurch beeinträchtigt werden. Die Bildung von Hormonen kann gedämpft sein. Oder es sorgt zum Beispiel auch für eine erhöhte Sterblichkeit im Alter. Oder wenn wir nochmal auch unser Coenzym Q10 mit hinzufügen, die Energieproduktion in den Zellen ist unter Umständen auch eingeschränkt. Cholesterin ist nicht der Feind. Es ist das Material, das unser Körper braucht, aber unter den falschen Bedingungen kann es problematisch werden oder ein Teil der Problematik darstellen. LDL, das halten wir nochmal fest, ist das Holz, aber oxidativer Stress, Entzündung und ein Lebensstil, wie wir ihn häufig in der westlichen Welt finden, sind die eigentlichen Zündmechanismen. Da müssen wir ansetzen. Es geht nicht um Cholesterin an sich, sondern um die Anzahl der Partikel, die wir nachweisen können, also ApoB, die Verweildauer des LDLs in der Blutbahn, also die Möglichkeit, wie gut LDL in den Zellen aufgenommen werden kann, um insgesamt die oxidative Belastung, die durch Stress, durch hohen Zuckerkonsum mit beeinflusst werden kann und ein entzündliches Milieu. Hier spielt zum Beispiel auch das viszerale Fettgewebe und der Darm eine entscheidende Rolle. Der Zusammenhang zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist nicht kausal, sondern funktionell, wenn wir über Cholesterin sprechen. Und jeder von uns hat Einfluss. Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf, Darm, Mikronährstoffe, all das kann das System beruhigen, entlasten und schützen. Vielleicht ist es Zeit, Cholesterin nicht länger als den einen Täter zu sehen, sondern eher als Signal und als Teil in einem sehr komplexen System. Ein Marker dafür, wie es unserem System eigentlich geht. Und vielleicht lautet die bessere Frage nicht, wie senke ich Cholesterin, sondern wie bringe ich meinen Stoffwechsel in Balance? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Familie und Bekannten. Abonnier uns und lass uns eine Bewertung da oder schreib uns bei Fragen zu diesem oder zu anderen Thema. Bis zum nächsten Mal.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.